Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Alte Schule. Mein Name ist Carsten Arndt und ich muss ein bisschen was vorweg sagen, denn momentan ist das Alte Schule Motto Happy Birthday Harald. Harald Groß wird am Sonntag 80 Jahre alt. 80 Jahre, in denen er sich in die Herzen von uns Fans gefahren und uns mit seinen Stories die ein oder andere Lachfalte ins Gesicht gezaubert hat. Ich habe ja schon einen Podcast mit ihm aufgenommen. In Folge 34 war er mein Gast und da habt ihr sicher noch einige Stories vermisst. Harald war aber auch neben Walter Brun und Jost Capito mein Gast bei meinem ersten Live-Podcast mit 400 Zuschauern in München im Mai letzten Jahres. Und da viele von euch immer wieder fragen, ob man den nicht auch nochmal nachhören kann, dachte ich, wäre doch jetzt die passende Gelegenheit dazu. Allerdings noch ein Hinweis dazu, ich habe live Fotos und Videos eingespielt, auf die wir uns manchmal beziehen. Und die gibt es hier natürlich im Podcast nicht, aber das ergibt sich immer im Gespräch, worum es ungefähr geht. So, und jetzt geht die eigentliche Folge los und wir beamen uns quasi nach München fast live in die dortige Motorworld. Viel Spaß.
Die Sportkommissare, die haben immer der Meinung gehabt, ich hätte beschissen. Aber das Auto war wirklich fast sauber.
Und dann hat es mich da ins Heer rausgeschmissen. Und draußen hat es Wasserschlangen. 1,20 Meter, aber die fressen ja nicht den ganzen Menschen, gell? Und ich als Entlebucher, mich hätten sie sowieso nicht genommen, glaube
ich. Einmal bin ich disqualifiziert worden, wegen zu ruppiger Fahrweise, hat man mir gesagt. Die Fahrer haben eine Unterschriftensammlung gemacht und ich würde zu grob mit ihnen oder zu rücksichtslos mit denen umgehen. Waren die der Meinung?
Verträge. Was will man mit Verträgen? Wenn du einen unzuverlässigen Partner hast, brauchst du keine Verträge. Deswegen bin ich auch 55 Jahre geschieden.
Ich habe nur gesehen, wie der umgefallen war, aber ich habe nicht gesehen, wie der dem eingescheuert hat. Ja, und da war das Thema erledigt. Also ich habe wirklich, ich bin oft zu Unrecht bestraft worden. Ich glaube, die Grünen würden auf uns schießen, wenn die wissen, was der an Sprit getroffen hat.
Hier ist die alte Schule live. Und hier ist Ihr Gastgeber des heutigen Abends, Carsten Arndt.
Hallo München! Vielen, vielen Dank. Ich sag's euch, wir haben viel vorbereitet für heute. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Vielen Dank an die Motorworld, dass sie uns hier so einen tollen Raum zur Verfügung gestellt haben. Das ist ja immer so ein diffuses Thema, so einen Podcast zu machen. Ich fahre jetzt seit 3 Jahren Land auf, Land ab, nehme mit irgendwelchen Leuten was auf, schneide das in meinem Büro, wie meine Frau es nennt, Müllhalde, und dann sendet man das irgendwo und dann guckt man auf die Zahlen, sagt, naja, der eine oder andere wird es gehört haben. Das ist fantastisch, euch hier heute zu sehen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich habe fantastische Gäste vorbereitet. Ich glaube, ihr seht es ähnlich. Walti Brun ist heute mit dabei. Einer vielleicht der größten privaten Rennstallbesitzer, den der Motorsport bisher jemals gesehen hat. Harald Groß, da steht er schon. Freut sich auch schon, noch ein paar Anekdoten von früher zu erzählen. Und Jost Capito, der bis zum letzten Jahr noch Williams Formel 1 Teamchef war und natürlich auch einen Überblick über den neuen Motorsport hat, aber wirklich eine riesen Spannweite an Motorsporterlebnissen mitbringt. Paris-Dakar gewonnen, Rallye-Weltmeisterschaft mit VW gewonnen, in 3 Formel 1 Teams gearbeitet. Also ich glaube, es wird ein unterhaltsamer Abend. Und jetzt kann ich einen Satz sagen, auf den ich mich wirklich schon seit Jahren freue. Ein Riesenapplaus für die alte Schule Showband mit ihrem Bandleader Walti Brun.
Schön.
Walti Brun, Walti, komm zu mir. Hier ist ein Mikrofon für dich vorbereitet. Bitte setz dich.
Jetzt hatte ich doch gerade eins.
Ja, ich weiß. Du hast ja, Mensch, wie viele Songs habt ihr auf Lager?
Wie viele Songs?
Ja.
Ja, also 1000 Stück.
Ja, es wird ein langer Abend. Ja, würde ich sagen, ja.
Also wir spielen durch bis morgen früh, wenn ihr mögt, gell?
Okay.
Ach ja, übrigens. Ein bisschen Tanzboden brauchen wir halt, gell?
Ja, ja, da räumen wir die Stühle zur Seite und es ist ein bisschen männerlastig hier heute. Da müssen wir vielleicht nochmal Harald nachher durchjagen. Die Bar hat übrigens die ganze Zeit geöffnet. Falls ihr was trinken wollt oder euch mal die Beine vertreten wollt, tut euch keinen Zwang an. Könnt ihr also jederzeit machen. Walti. Mensch, das ist für mich eine große Freude, dich hier zu sehen. Ich habe ja angefangen mit meinem Podcast 2019 und da war ich zum Beispiel beim Ecki Schimpf. der das ganze Jägermeister-Sponsoring verantwortet hat. Und der hat natürlich auch in höchsten Tönen von dir geschwärmt, wie eh jeder, der mal irgendwas mit dir zu tun hatte. Und habe gesagt, ach, der Walti Brun, das wäre so toll, wenn man mit dem reden. Haben alle abgewogen, haben gesagt, komm, vergiss den, der will mit Motorsport nichts mehr zu tun haben. Der hat sich verkrochen in der Schweiz. Ich bin ja froh, dass ich da mal heute rausbekommen habe. Aber dann haben wir uns auf ganz besondere Art und Weise kennengelernt, nämlich über Kult-Tankstellenbesitzer Hans-Joachim Retterath. Der ein oder andere, der schon mal am Nürburgring war, wird ihn kennen. Die Tankstelle an der Döttinger Höhe und das gleichnamige Hotel. Und da gibt's die ganzen Modellautos. Und der hat über dich gesprochen. Und das habe ich auf YouTube hochgeladen. Und das haben Leute gesehen, die sehr auf dich aufpassen, die dich online und offline tracken, deine Banker. Die passen immer auf, dass du keine Dummheiten mehr machst. Und die haben gesagt, Walti, Walti. Und dann hat mir Sascha, dein Sohn, geschrieben. So war das. Jetzt habe ich mehr erzählt, als du eigentlich erzählen sollst. Aber wir spielen das mal vor, wie das mit Retti ausgesehen hat. Und ich glaube, dann lernt ihr Walti mal besser kennen.
Ein sehr guter Gast hier. Das war Walter Brun aus der Schweiz. Oh. Walti, Stammgast hier beim Essen. Die flogen hier abends mit 30, 35 Mann rein. Und die Bedienungen sprangen. Du hättest nichts mehr gekriegt hinten am Tisch 6. Gar nichts. Es gab nur Walti. Es gab aber auch 300 Mark Trinkgeld. Ja? Da hat er noch die Porsche gehabt, da hat er noch die Sponsoren gehabt, da saß Jesus Parreira, Oscar Larrauri. Geld ohne Ende. Ja. Der hatte Automaten und verkaufte gleichzeitig eine Champagnermarke, den Kneipen Kleischmidt. Der Brun hat ja zwei Frauen gehabt, ne? Mhm. Und der Brun hat in Nürburg, der lebt nicht mehr, das kann man sagen, im schmutzigen Löffel gewohnt. Da wohnte auch Quicke Rosberg schon. Der hat es selber gesagt.
Du hieß das Hotel? Oder?
Das gibt's nicht mehr. Nein, so nannte man das. So nannte man das. Also er durfte dort nicht mit dem Hund rein. Dann ist er über die Straße gegangen. Der muss ja mit dem Hund Fui machen gehen und hat dann in der Pension Merten gefragt. Und dann hat der Merten gesagt, kein Problem. Ja. Und er hat zwei Frauen. Kein Problem, gar kein Problem. Und nachher war er ja in der Formel 1, wie hieß das Ding, Europrun oder was? Und da hat er mir immer erzählt, sagte, hör mal, wenn du wüsstest, was eine Formel 1 kostet, da ist alles andere Peanuts. Aber so viele Automaten kannst du nicht aufstellen, um eine Formel 1 im Laufen zu halten.
So. Alles leicht übertrieben. Alles leicht übertrieben, ja.
Ich weiß nicht, was bei euch hängen geblieben ist. Bei mir war es Geld ohne Ende und zwei Frauen. Ich weiß nicht, wie man das in einen Satz zusammenbringt, aber Walti, was war da los?
Das ist lauter Übung. Wie wir Musik üben, oder? Wir spielen auch zweistimmig Saxophon. Manchmal passt das nicht, ja.
Und zur Not hat man ja noch einen Hund, der mag einen immer, oder?
Ohne Hund kann ich nicht leben. Ich habe jetzt gerade meinen 8. Schäferhund. Und ich hole sie übrigens alle in Deutschland.
Sehr gut, das so muss das sein. Alter. Genau, ja. Walti, wie ging das mit dem Motorsport bei dir eigentlich los? Also du hast ja angefangen mit Spielautomaten und Musikautomaten, oder?
Ja, es gab ja nur Musikautomaten und Fußballkästen, sonst gab es nichts. Oder? So habe ich angefangen 1961, 62. Und da gab es kein 50, kein 80, kein 100er Limit, nichts, gell? Und dann sind die Nachbarsfrauen zu mir gekommen, habe gesagt, Walti, du gehst besser Bergrennen fahren. War ja das Einzige, was wir hatten in der Schweiz. Weil jedes Mal, wenn du durchs Dorf fährst, müssen wir unsere Kinder einnehmen. Und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich. Und so hat das alles angefangen.
Und dann hast du angefangen mit dem Lotus Cortina Bergrennen in der Schweiz. In der Schweiz, muss man sagen, gibt's ja keine Rundstreckenrennen, das ist ja immer noch verboten. Ne?
Jetzt nicht mehr, aber jetzt ist es zu spät. Die Schweizer sind immer ein bisschen... Die kommen immer ein bisschen zu spät, ja.
Da kann ich ein Lied von singen. Er hat sich heute vorbereitet wie auf so ein durchschnittliches Le Mans-Rennen. Heute Mittag schon Hofbräuhaus. Und heute Abend wollte ich durchsprechen, was wir hier besprechen wollen. Da ist er von einem Bier zum nächsten gegangen irgendwie. Also ich habe mal gucken, ob wir das den Abend zusammenbekommen hier heute.
Wir kriegen immer alles zusammen, wir zwei.
Perfekt. So, und dann freut es mich ganz besonders, dann bist du irgendwann bei Schnitzer gelandet. Und zwar als erster Privatrennfahrer.
Ja, der Cortina Lotus hat damals noch ein Lucas-System gehabt. Da gab's kein Bosch in dem englischen Auto und ich bin nicht Schweizer Meister geworden, weil er dreimal stehen geblieben ist, der Saukerl. Oder? Und habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss, gell, mit da englisches Quotz. Nachher bin ich zu Schnitzer gegangen und habe gesagt, du musst mir ein Auto machen. Der 202. Und ja, dann ging's eigentlich aufwärts.
Und du bist natürlich mit Bergrennen groß geworden. Wir haben jetzt hier ein Foto, da fährst du in Ulla Villa 1971 und da musstest du unbedingt gewinnen.
Ja, das war so, Schnitzer, das war eigentlich die einzige Meisterschaft, die BMW noch gewinnen konnte. Das war die Berger-Europameisterschaft. Und dann bin ich die ersten zwei Rennen mit meinem privaten 202 gefahren, habe beide gewonnen, in Spanien und in Frankreich. Und dann hat der Schnitzer gesagt, so, Walti, jetzt fährst du unser Coupé. Haben sie ein 3-Liter Coupé hergerichtet. Entschuldigung. Und dann sind wir am Salzburgring, waren wir. Da hatte Josef Schnitzer noch gelebt. Da war noch zwei Sitze im Auto. Und dann ist er gefahren, hat gezeigt, so wie das Coupé geht. Eine Runde, fünf Runden, zehn Runden, 15 Runden, ich immer daneben. Und da hat er gesagt, so, Walti, jetzt fährst du. Erste Mal im Coupé, aber noch nie so ein Ding gehabt. Und dann war ja Rossfeld auf diesem Wochenende, Berger-Europameisterschaft, Berchtesgaden da, den Hügel hoch, gell. Und dann hat er gesagt, jetzt sitze du da rein, fünf Runden durch die fahren, dann hat er gesagt, so, jetzt steigst du aus, jetzt geht der Motor kaputt. Er ist aber 15 Runden gefahren.
Ja, hat halt auch Spaß an seinen eigenen Autos gehabt. Wahrscheinlich hätte ich es ähnlich gemacht. Und das ist dann so weitergegangen. Du bist dann mit dem CSL in Brünn gefahren, Europameisterschaft 1972.
Ja, er hat dann gesagt, du, ich war ja noch nie Rundstrecke, ich war immer nur am Berg. Da hat er gesagt, so, jetzt kommst du halt mal da auf die Rundstrecke. Das haben wir dann probiert, ja.
Probiert ist das Stichwort, denn das hier war das Ende.
Ja, das ist... Das war halt in Brünn, gell? Da hat's geregnet. Eine Runde vorher bin ich an die Boxen gekommen und konnte nicht schalten. Einfach vom fünften in den vierten ging's nicht. Und vom vierten in den zweiten ging's auch nicht. Also, da habe ich gesagt, macht was. Ja, fährst du mal raus. Dann geht's so runter im fünften Gang, dann kommt ein Rechtsbogen, gell? Und ohne Motor und ohne, hast du halt ein bisschen Mühe zum Bremsen. Das wisst ihr vielleicht alle auch. Und dann war halt der Sturzflug da. Übrigens, das Auto hinter mir ist der Niki Lauda.
Da kann man
vielleicht hast du ein Foto.
Nee, habe ich nicht. Aber
ja, irgendwo gibt's.
Wir haben alle ein Bild vor Augen. Und ich finde, ohne Getriebe kann man ein Auto schon mal in die Strohballen stopfen. Weiter ging's mit einem anderen Unfall in Sizilien.
Ja, Sizilien habe ich auch. Ja, das war halt auch sowas. Gell?
Das ist hier, da haben wir es. Schau.
Also so schaut ein nickelnagelneues Auto aus.
Und wir haben das Bild rausgesucht, weil man kann es auch die Schlangengrube nennen, oder?
Der war nickelnagelneu. Und da gibt's eine Rechtskurve, die geht immer voll. Aber bei mir ging sie nicht voll, weil hinten links entweder die Aufhängung nicht angezogen war oder gebrochen oder weiß auch nicht was. Ich habe mich auf der Straße 3-4 Mal überschlagen. Konnte nichts dafür. Links und rechts Leitplanke, habe keine berührt. Immer auf der Straße, schön da, Salto Mortale. Und dann hat's mich da ins Heer ausgeschmissen. Da war so 4 Meter hohe Schilf. Und draußen hat's Wasserschlangen. 1,20 Meter, aber die fressen ja nicht den ganzen Menschen, gell. Und ich als Entlebucher, mich hätten sie sowieso nicht genommen, gell. Und dann bin ich ganz langsam versoffen. Ich war ja bewusstlos. Ja, und dann irgendeiner hat dann gesagt, da ist der Wald hier raus, weil du hast nichts gesehen. Der Schilf ging ja nicht kaputt, der macht auf und macht hinter dir wieder zu. Und da war noch so viel vom Fenster offen, dann haben sie mich dann rausgezogen. Ja, 7 Wochen später bin ich dann wieder gefahren.
Und du hast... Und du hast das alles noch so eigentlich als... sagen wir mal, sehr ambitionierter Hobby-Rennfahrer betrieben. Das ist jetzt übrigens ein bisschen fies, dass wir die ganze Zeit nur Crash-Fotos zeigen. Walti Brun war ein richtig guter, das muss man jetzt auch mal sagen. Da kommt man ja auch noch zu. Du hast ja auch ein paar Erfolge und ein paar Pokale in die Höhe gehoben und nicht nur Schrott produziert. Aber das war jetzt alles noch Hobby-Motorsport. Und irgendwann hast du das beruflich gemacht, als mir das Team GS angedreht hat, oder?
Ja, das war auch so ein Ding, oder? Die Tourenwagen waren dann so ein bisschen... runtergegangen und dann waren die Sportwagen halt in Form. Und dann war ich bei GS, den habe ich ja gut gekannt, den Schneider, gell, dann hat er gesagt, Walti, fahr mal das Ding da, gell, so ein sauber C6. Ja, und das habe ich dann gemacht und irgendwann ging es dem ein bisschen schlechter. finanziell. Und dann hat er gesagt, ich verkaufe dir den ganzen Schrott, gell. Und das habe ich halt dann gemacht, gell, und habe dann die Autos geerbt. Und auch ein paar gute Fahrer natürlich, wo ich deutsche Fahrer, sehr gute sogar. Und wie halt das so ist, da kommst du, die Jungfrau kommt zum Kind und weiß nicht warum.
Aber ich glaube, eigentlich hattest du mit anderen Autos gerechnet, als du den Rennstall gekauft hast, weil kurz davor ist Hans Heyer noch mit dem Lancia Beta Monte Carlo gefahren. Ja. Nicht ganz erfolglos, aber der Wagen war nicht mehr da, oder?
Nein, die guten Sachen haben sie vorher rausgenommen. Und die zwei C6, gell, das waren gar nicht so schlechte Autos, aber halt eine Katastrophe mit den Motoren. Wir waren ja in Le Mans mit zwei Autos und jede Stunde hat der Motor die Kabel kaputt gemacht durch die Vibrationen und wir mussten alle Stunden den Anlasser wechseln, bis wir keine mehr hatten.
Ich habe hier mal ein Foto von der Teampräsentation 1983 Casino Luzern. Magst du sagen, wer da auf dem Foto zu sehen ist? Kriegen wir die noch alle zusammen? Rainer Braun macht das immer bei mir, Mensch. Das ja, ist immer.
Also der Stucki kennt ihr. Stucki ja, kennt ihr alle, gell? Natürlich der Harald, oder? Und der Poldi von Bayern, ganz rechts außen, gell? Ja, wir waren eine lustige Gesellschaft.
Und links deine Mechaniker. Mensch, und das ist ja ein ganz besonderes Auto. Das ist dieses sogenannte Seeka, was alles wegvibriert hat. Ich glaube, ja. Da kann Harald eine ganze Menge zu erzählen. Der hat die größten Erfolge darauf eingefahren.
Ja, der Harald, der weiß noch mehr wie ich.
Ja, er weiß mehr. Wollen wir ihn mal auf die Bühne holen? Harald, wo bist du?
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt, bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Kommt von ganz hinten, der hat schon wieder nicht... Ah, das hat auch, die Rennfahrer stehen immer an der Bahn, ne? Schleicht die an den Instrumenten
schaut,
vorbei.
Schaut, wie der noch fit ist, gell? Ja. Das ist nur, weil er bei uns gefahren ist, gell?
Oh, schönen guten Abend.
Ist an, gut.
Harald, schön, dass du da bist. Wir müssen nachher auch ein bisschen über deinen Einstieg im Motorsport reden, aber du hast natürlich auch eine lange, lange Zeit bei Brun Motorsport erleben dürfen und hast jetzt nicht immer nur glückliche Zeiten erlebt. Was fällt dir denn zu diesem Auto ein?
Ja, der Seeka, das war was Besonderes. Also ihr müsst euch mal vorstellen, jedes Team heute, man kann sich nicht vorstellen, dass man mit einem Auto nach Le Mans geht, was lediglich wo haben wir das Auto noch präsentiert? Bei dir zu Hause. Und ohne einen Rennkilometer, das muss man sich mal vorstellen, sind wir nach Le Mans gegangen. Haben eine tolle Präsentation gehabt, ab nach Le Mans. Ja, mein Teamkollege Hans-Joachim Stuck, schlau und pfiffig, wie er immer war. Walti hat uns beiden erstmal fürs Freitraining das Auto hinterlassen. Und da sagt der Stucki zu mir, Harald, du hast mehr Erfahrung in der Gruppe C, fang du doch bitte an. Hatte ja schon mal die Arschkarte gezogen. Weil das Auto war völlig unerprobt. Damals sind wir noch in Le Mans gefahren, ohne Schikanen. Und je nach Übersetzung sind die Autos damals so gute 360, 370 Stundenkilometer gelaufen. Was passiert? In der dritten Runde, ich bin noch nicht mal Vollgas gefahren, um mal alles ein bisschen auszusortieren, rechts und links flogen die Türen weg. Komme ich nach Hause? Ja, wo sind die Türen? Ja, ich sage, irgendwie auf der langen Geraden in Le Mans. Da habe ich irgendwo verloren. Das Problem war, die Hitzeabstrahlung in dem Cockpit, die war brutal im ersten freien Training. Dann haben die Mechaniker es gut gemeint, haben uns sehr viel Zuluft gegeben, aber haben vergessen, hinten Abluft zu schaffen. Und so war in der kleinen Kabine ein Staudruck und so sind die Türen weggeflogen. Ja, dann als zweites war der Hans dran. Hans ist schon ein bisschen mulmig eingestiegen und wollte irgendwas im Antrieb. Bei Vollgas im fünften Gang, aber auch weit über 300, hat irgendwas blockiert im Antrieb. Hinterachse komplett blockiert. Der Stucki ist abgeflogen, hat sich Gott sei Dank nicht wehgetan. Auto habe ich dann nur noch einmal kurz gesehen, wie es dann von dem Abschleppwagen bei uns im Fahrerlager stand. Und danach habe ich dieses Auto nie mehr gesehen.
Ich auch nicht.
Das war die Sauber-Sache.
Hier haben wir nochmal das Team von 1983. Und dann seid ihr das Ding nochmal gefahren mit dem Porsche-Motor.
Ja, das war ja der C7, von dem sagte ja der Sauber, das war nicht mein Auto, aber es war natürlich ein Sauber. Weil es gibt den C5, C6 und dann gibt es den C8 mit Mercedes-Motor und vom C7 redet kein Mensch mehr, gell? Aber wir haben dann den Porsche-Motor eingebaut in das Auto und haben gedacht, ja, das Auto war eigentlich von Haus aus gar nicht so schlecht. Aber es hat halt immer ein bisschen Unterluft bekommen. Später waren ja die Sauber auch in Le Mans, wo da die Leute in die Bäume raufgeflogen sind. Ja, auf jeden Fall hat's mich dann am Nürburgring irgendwie mit 320 überschlagen und ich war 900 Meter auf dem Dach. Dann hatte ich aber genug Sauber. Ja, bin ich zum Porsche gegangen und habe gesagt, so, jetzt verkauft ihr mir ein anständiges Auto. Und von da an, gell Harald, von da an ging es aufwärts. Ja,
also ich kann mich erinnern, in Le Mans, mitten in der Nacht, hast du zum Stucki und zu mir gesagt, ich möchte euch gerne behalten. Aber da haben wir gesagt, aber nicht unter den Bedingungen. Den Seca, den wollt kein Mensch mehr sehen. Und dann haben wir mitten in der Nacht bei Porsche im Truck, der Gerd Schmid hatte noch einen einzigen Porsche 956. Die haben damals exakt gekostet 635.000 D-Mark. Und das war das Reserveauto vom Werk, ein Rossmanns-Auto. Und dann haben wir geredet und gemacht. Und dann hat der Gerd Schmid Hand gegeben. Die hat er gesagt, Walti. Und so fing die Porsche-Ära an mit Brun Motorsport. Wir sind teilweise weltweit zwischen 4, 5 in Le Mans sogar mit 5 Autos gestartet. Ich glaube, da kommen gleich noch Bilder. Aber weltweit waren wir dann sehr, sehr erfolgreich.
Das ist eine...
Und dazu darf ich einfach etwas sagen. Porsche und ich, wir haben alles per Handschlag gemacht. Verträge. Was will man mit Verträgen? Wenn du einen unzuverlässigen Partner hast, brauchst du keine Verträge. Deswegen bin ich auch 55 Jahre geschieden.
Es gibt, apropos Verträge, da gibt es eine Geschichte, haben wir jetzt kein Foto zu, mit deinem Unfall am Nürburgring, wo ihr beide gefahren seid, Harald. Da habt ihr Walti im Krankenhaus besucht.
Ja, das war ja so. Dein Kollege da vom Nürburgring, gell, der hat ja gesagt, was ich für einer bin, gell. Und ich habe natürlich am selben Ort Hotel geschlafen wie die Streckenposten. Und stell dir vor, gell, da, dem Auto war ja nichts mehr dran. Nichts. 900 Meter bergauf auf dem Dach. Und dann, nach 7 Stunden bin ich im Krankenhaus in Adenauer Wacht. Und dann waren meine Freunde da, alles, meine Fahrer, meine Freunde, gell. Da habe ich gesagt, wo bin ich? Ich wusste nicht, wo ich bin, gell. Und da war die Krankenschwester da, dann hat sie zu mir gesagt, geht's Ihnen gut, gell, was sie gesagt hat. Sag ich, ja, ich habe Hunger und Durst, gebe mir zu essen und zu trinken. Dann läuft sie weg und sagt, dieser Mensch ist sicher nicht normal. Dann habe ich gedacht, weißt du, wie recht die hat?
Also, darf ich da eine kurze Geschichte zu erzählen? Ich komme zu dem Nürburgring-Abschnitt unten von der Mutkurve hochgefahren, ungefähr im fünften Gang, ich würde so sagen, mit dem M1, da fuhr der Leopold von Bayern nicht bei Brun, mit dem M1 und waren ungefähr so 230, 240 Stundenkilometer und auf einmal gelb, auf einmal sehe ich schon den blauen Seca, aber auf 200 Meter, 250 Meter nur Einzelteile. Und zwar war dieses Auto erstmalig mit einem M1 Turbomotor ausgestattet. Das Ding hatte untere Leistung locker 700, 750 PS. Auf jeden Fall war das Auto komplett in Einzelteile. Aber jetzt kommt's. Rennen war zu Ende abends und dann habe ich zum Stuck gesagt, komm, wir fahren noch eben eine Adenauer ins Krankenhaus, eben schnell den Chef besuchen. Ja, in Ordnung. Jetzt mache ich euch das vor. Wir kommen ins Krankenhaus rein an eine Tür. Walti liegt komplett rechts und links in, weiß ich nicht, wie viel Strecke, wie viel künstliche Beatmung mit allem drum und dran, lacht, flankiert von zwei blonden Mädels, ja, außer der Hund hat gefehlt. Normalerweise war der Hund noch immer dabei, aber im Krankenhaus ging es leider nicht. Da sagt er doch als erstes, schön, dass ihr gekommen seid. Die Martha hat unterschriebene Schecks in der Handtasche, da braucht ihr nur noch die Summe eintragen. Ich sage, Walti, also bei aller Liebe, dafür sind wir wirklich nicht gekommen. Nein, 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 ich möchte immer alles geregelt haben. So war der Walti Brun. Er war für die, wirklich für die harte Rennbranche mir oft eine Spur zu lieb, zu brav, auch ein bisschen blauäugig, weil du immer nur positiv gedacht hast. Das muss ich dir mal an der Stelle sagen, mein lieber Walter.
Also ich habe zwar braune Augen. Ja.
Das ist übrigens ein Foto hier, Harald. Aber das ist schon der neuen...
Das ist Porsche 956. 956, das waren ja die ersten Autos, ja, richtig. Ja.
Jung siehst du da aus.
Ich weiß nicht, bald könnte Norrisring, ja, Stucki und ich zusammen... Liqui-Moly-Auto, Norrisring. Definitiv ist das Norrisring. Und zwar, ich war mit dem M1 auf Meisterschaftskurs und da kommt der Peter Reinisch an und sagt, Harald, der Manfred Winkelhock hat von BMW aus Startverbot und ich war ein bisschen freier in meinen ganzen Vertragsmodalitäten. Und da habe ich gesagt, was gibt's an Kohle? Ich hock mich rein. Und dann bin ich in dem Auto und habe mal die ganze Weltklasse an der Wand gefahren. Pole Position gewonnen, Länge mal Breite Preisgeld eingesteckt und dann bist du das zweite Rennen gefahren und bist aber dann irgendwo hängen geblieben. Habe ich so schwach in Erinnerung.
Mit dem Jaguar, das habe ich
ein bisschen. Ja, irgendwas war da ein bisschen, ja, ja. Das waren so die Anfänge mit dem 956, ja.
Weil die, was waren eigentlich so deine teuersten Fahrer, kann man das sagen? War er hier, hat er dir viel Geld?
Ja. Nee, auf keinen Fall. Nee, das war ich nicht.
Ich rede nicht von du musst jetzt, nein. Ich rede von treuen Fahrern. Oh. Treue Fahrer habe ich gehabt. Treue, er war einer davon.
Ja, also man muss ein bisschen ausholen. Ich habe ja auch 5 Jahre in Japan gefahren. In Europa habe ich sehr viel für Brun Motorsport gefahren. Weltmeisterschaften oder Weltmeisterschaftsläufe, Tourenwagen-Europameisterschaft, deutsche Läufe, also querbeet alles. Und in Japan bin ich gegen seine Autos gefahren. Und wenn ich mich richtig erinnere, wann bist du Weltmeister geworden? 95? Sascha weiß das.
86.
86, ja. Und dann hatte ich gemischte Gefühle. Mein Team wollte unbedingt den 3. Platz in der Meisterschaft haben. Aber die ganze Brun-Truppe war mir eigentlich lieber. Und da habe ich meinen Co-Pilot starten lassen, weil der war ungefähr eine Sekunde langsamer als ich und habe ich ihm immer noch gesagt, spar ein bisschen Sprit, sodass wir den gar nicht in eine Quere waren. Und dann ist er auch Weltmeister geworden in dem Jahr, in dem Rennen.
Dankeschön. Ja.
Sag mal, habt ihr eigentlich bei den 956 oder 962 mit dem Sprit manchmal ein bisschen rumgetrickst?
Mit dem Sprit, ja, wir fuhren ja nach einer Regel, 100 Liter Kraftstoff pro Stunde, Ende aus. Und zu dem Zeitpunkt fuhr ich bei Krämer Motorsport und die Lädenhausleute haben gesagt, die großen Sponsoren an den Krämer, wir möchten gerne in den ersten 2 Stunden 5 bis 7, 8 Minuten TV haben. Und dann habe ich mit dem Chris Nissen gewählt, wer soll als erstes fahren? Und dann hat der Erwin Krämer gesagt, groß, du fährst in Start. Also gut, Start gefahren, musste dann aber nach 50 Minuten reinkommen zum Tanken, weil ich schon 10 Liter Sprit im Minus war, aber dafür hatte ich dann halt TV-Minuten und dann habe ich Doppelturn gefahren, dann habe ich das Auto mit 15 Liter Minus, vergesse ich nie, an den Chris Nissen übergeben, der wollte natürlich auch glänzen, hat natürlich auch Gas gegeben und dann bei Einbruch der Dunkelheit waren wir schon locker 30 Liter Kraftstoff im Minus. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte damals eine Freundin, Lebensgefährtin, ist so viel gesagt. Und die war ja sehr, sehr üppig gebaut. Und dann habe ich dem Mädel gesagt, pass auf, wenn der Chris Nissen zum Tanken reinkommt, machst du 3 Knöpfe von der Bluse auf, gibst dem Tee, tust den auf jeden Fall ablenken, damit der nicht an die Tanksäule kommen kann und sieht, wie viel Sprit wir tanken. Weil wir hatten noch eine Tankkanne, da waren 15 Liter Sprit drin. Ihr müsst euch vorstellen, das war wie pures Gold. 15 Liter Sprit mal eben auf linke Art angeschafft und auf der Tanksäule war 87 Liter drauf nachher. Da war doch schon ein schönes Geschenk. Und die Nummer ist die ganze Nacht aufgegangen. Sie hat sich immer um den Kommissar gekümmert, bis der irgendwann auch mal eingeschlafen war. Vielleicht hat sie mal was in den Tee getan, das weiß ich nicht. Aber so konnten wir uns wieder regenerieren und waren dann wieder im normalen Plus. Aber ob Jaguar, Wolkenshow, beschissen haben sie alle damals.
Wolkenshow hat beschissen, nein.
Ach, einer der schlimmsten damals. Gott hab ihn selig, aber den musstest du immer auf der Liste haben. Aber so sind wir damals gefahren um, ja, war nicht ganz legal, aber wir haben das Beste aus der Situation gemacht.
Naja, du, und wenn alle bescheißen, sind alle wieder richtig unterwegs.
Weißt du, ich habe jetzt schon gedacht, oder, wie er das erzählt hat, oder, ob das Auto plötzlich mit Milch fährt, oder? Aber das war, glaube ich, nicht so.
Walti, für mich eins der tollsten Bilder, weil das so diese unbeschwerte Motorsportzeit darstellt und auch vielleicht ja mit die tollste Fahrerpaarung, das war die Teampräsentation 1984. Ich glaube, ja, das war eine Menge Spaß.
Da kam keine Langeweile auf, das kann ich euch sagen. Jeder für sich hat eine eigene Geschichte. Nur leider, leider schade, dass der liebe Kollege in der Mitte nicht mehr unter uns ist.
Stefan Belloff, ja, da muss man sagen, 1985 in Spa und das war leider auch, weil die in einem Auto von dir, wo er tödlich verunglückt ist. Wie bist du überhaupt an Stefan Belloff rangekommen? Ich meine, der hatte einen Porsche-Werksvertrag, der konnte sich tatsächlich die Teams aussuchen. Das war vielleicht das größte Talent. Ich glaube, Michael Schumacher selber hat gesagt, er wäre niemals so der große Überflieger gewesen, wenn Stefan Belloff das überlebt hätte und seine Formel-1-Karriere wie geplant angetreten hätte. Wieso ist Stefan für dich gefahren?
Ja, der Stefan, das dürfen wir neidlos anerkennen, gell. Wenn der in Tagesform war, der unschlagbar. Wenn der hat gesagt, ich gewinne das Rennen. Unser erstes Rennen war in Imola. Gell, da hat der Striezel unser Auto rausgelassen. Wir hatten eine Runde Rückstand. Stell dir vor, gell. 1000 Kilometer Rennen, eine Runde Rückstand. Ist der Stefan reingestiegen, hat gesagt, Jungs, wir gewinnen dieses Rennen noch. Der hat von hinten das ganze Feld durchpflügt und wir haben gewonnen. Das war Stefan. Und ich wollte ja eigentlich aufhören, weil er war nicht nur mein Fahrer, ich habe ja vorher gesagt, wir waren alle Freunde, also die haben nie einen Chef gekannt, die haben einen Kumpel gekannt. So, ich führe auch heute meine Firma noch so. Wir sind Kumpels, wir sind nicht da. Was willst du immer der Chef spielen, gell? Haben sie ja, irgendwann verlieren sie auch den Respekt. Und der Stefan, du wolltest wissen, wie ich zum Stefan gekommen bin. Ich wollte einfach die Besten. Ein paar hatte ich schon, zum Beispiel Harald. Und ich habe ja seinen Manager, habe ich indirekt gut gekannt, bin ich halt dreimal nach Monaco gegangen. Und beim dritten Mal habe ich gesagt, so, ohne Vertrag gehe ich nicht nach Hause, wir renden. Der Vertrag war schon bereit, ich musste nur noch unterschreiben. Da war der Stefan halt bei uns.
Und hat, glaube ich, viel Spaß gehabt und viel Spaß verbreitet. Und außerdem Poldi von Bayern und Striezel, Harald, du auch. Mein Gott, was waren das für Partys abends? Ja. Übrigens, du warst der Erste, der tatsächlich diese Bewirtung an der Rennstrecke eingeführt hat.
Ja, weißt du, die waren alle. Du, wenn wir das Foto nochmal anschauen, glaubst du, da ist einer normal da oben? Ganz sicher nicht, oder? Ja. Und deswegen haben wir so gut zusammengepasst.
Also, ich muss mal ganz kurz ausholen noch zu den Burschen. Irgendwann kriege ich einen Anruf vom Peter Reinisch. Groß, wir haben dich auf ein anderes Auto gesetzt. Du fährst mit Belloff zusammen 1000 Kilometer Brenzetsch. Der Belloff hat sich dafür entschieden. Mit den Worten, wenn ich mit dem Groß fahre, ist ein Idiot weniger auf der Strecke. Und so ist das gekommen. Stefan kam gerade von Tyrell Testfahrten in der Formel 1. Und wir beide waren lange, lange auf P3. Das war eigentlich sicher. Aber drei Runden vor Schluss. Wir mussten einmal kurz 5 Liter, 10 Liter Sprit nachtanken und haben so den dritten Platz verschenkt und sind dann noch aber Vierter geworden. Aber die Vorstellung, ihr müsst euch vorstellen, die Rossmanns, die Werks Porsche, die Nissan, die Toyotas und alles zu knacken, das war schon eine große, große Nummer. Und da musste man schon wirklich nur Limit, Limit, Limit fahren. Wobei ich auch im Nachhinein noch stolz bin, der Stefan hat mir permanent immer noch 3/10 eingeschüttet. Auf die Distanz war das ein bisschen viel, aber viel besser als mich gab es ja nicht. So einfach war das, ja.
So einfach war das. Poldi, von Bayern im Team zu haben, war auch immer nicht so schlecht. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die ich mal gehört habe, wo ihr im Flugzeug eigentlich gar nicht mehr hättet landen dürfen, oder? Mit deinem Privatflugzeug.
Im Flugzeug nicht?
Nee, im Flugzeug. Ihr wolltet irgendwie, das war Landeverbot eigentlich, oder der Flughafen war schon zu, und dann war Poldi von Bayern an Bord.
Aha, ja, ja. Da, wenn du den Poldi hast, der kann Wunder vollbringen, gell? Was ich nicht vollbracht habe, hat er gemacht.
Also, um die Geschichte nochmal kurz ausführlicher zu erzählen, er war an Bord, der Flughafen hatte schon geschlossen und es gab ab 23 Uhr Landeverbot.
Ja, da war es halt 23 Uhr und 20 Minuten.
Und dann hat man kurz zum Tower gefunkt, wer eigentlich an Bord ist.
Wir haben nicht mal eine Buße bezahlt. Du weißt, was mein Job ist, ich habe ja noch Restaurants und ich weiß ja, dass man die Leute bewirten muss. Und ich bin schon in Tower gegangen und habe das richtige Material mitgenommen, dass sie eine lustige Nacht hatten.
Harald, bevor wir noch ein bisschen weiter auf deine Karriere kommen, dann müssen wir eh gleich noch ein bisschen ausholen. Also du bist gefahren, die Sportwagen, du bist also alle möglichen Tourenwagen gefahren. Weltweit warst du unterwegs in verschiedensten Zeitzonen. Eigentlich würde ich sagen, reicht das für drei Leben, aber du hast trotzdem noch einen anderen Job gehabt als Hausmeister.
Ja, ich habe mir ein zweites Standbein aufgebaut in den Ende der 70er Jahre. Und zwar habe ich gedacht, mit der Rennerei, das geht ja nicht ewig. Und dann habe ich angeheuert und war Hausmeister in einem Heim für schwer erziehbare Mädchen. Ja, so kann man es formulieren. Ja. Es hat sich dann alles im Laufe der Jahrzehnte etwas geändert und habe da ein Edelclub draus gemacht, der sehr, sehr lukrativ war. In Kurzform, sonst wird es zu lang. Dann habe ich mich weiter...
Mach ruhig lang, wir haben Zeit, ist gut.
Ja, ja. Und das Ganze habe ich dann 13 Jahre sehr, sehr erfolgreich betrieben, weltweit nur unterwegs gewesen und zu Hause noch eine sehr lukrative Nebeneinnahme. Dann habe ich das Ganze auf Wunsch einiger Geschäftsleute auf die Schweiz ausgebaut. Und Walti, wir haben ja noch nicht so viel darüber gesprochen, aber ich bin der einzigste Fahrer, glaube ich, auf der ganzen Welt, der mal seinen Chef in den Knast gebracht hat. Es ist Folgendes passiert. Der Walti war immer sehr großzügig, hat mir in seinem Büro einen Angestellten zur Verfügung gestellt und der hat für mich in der ganzen Schweiz flächendeckend Wohnungen angemietet. Und dann habe ich die entsprechenden Damen dort platziert. Weil damit die Geschäftsleute nach Abschluss ihrer Geschäfte nicht so schwer hatten und hatten noch eine schöne Begleitung zum Abendessen, unter weiterem. Und das hat sich lukrativ ausgeweitet auf 20, 25 Wohnungen. Ich war flächendeckend mittlerweile in allen Kantons unterwegs, konnte im Blick auch immer schöne große Anzeigen schalten, weil es sehr lukrativ war. Und dann ist Folgendes passiert. Mein Partner hat mal plötzlich eingesperrt. Warum? Weil der nur eine Rundreise durch die Schweiz gemacht hat und hat entsprechend in den ganzen Karton die Miete einkassiert. Für die Vermittlungen, für die Damen. War ja alles ein völlig legales Geschäft. Dann hat man aber Telefonleitungen angezapft und unter anderem kriege ich auf einmal mit, der Walti ist im Knast. Ei. Morgens, sonntags, morgens, wenn ich mich richtig erinnere, so 17:45, ne? War der Sascha dabei als Kind?
Nein, das war mein ältester Sohn.
Jedenfalls, ich habe mir dann 2000 Mark eingesteckt, bin in die Schweiz geflogen, weil mein Partner, der damals immer für Geldeintreiben zuständig war, den hatten sie dann auch verhaftet. Bei meinen Mädels war überall Funkstille. Da gehe ich Rindvieh natürlich zum Staatsanwalt und Richter in Zürich und sag hier, ich bin der Harald Groß hin und her. Und ich möchte mal gerne wissen, was los ist. Dann hatten die von mir Gesprächsaufzeichnungen, weil ich lediglich 3-4 Mädels gesagt habe, die mit der Geldbezahlerei ein bisschen hinten dran waren und Geschichten. Ich habe denen ein paar Worte gesagt. Und das hat dann die Kantonspolizei so ausgelegt, dass ich frech geworden wäre oder die erpressen wollte, was aber nicht der Fall war. Das war alles eigentlich ganz normal. Ja, lediglich ist dann übergeblieben. Ach so, das Wichtigste kommt jetzt. Da sagt der Richter, schön, dass Sie hier sind. Dann haben wir heute Nachmittag eine Vernehmung. Ja, ich sage, gut, dann sagen Sie mir ein Restaurant hier im Umfeld, wo ich gut essen gehen kann. Und dann melde ich mich wieder. Nee, sagt er, in dem Moment geht die Tür auf, zwei Justizbeamte kommen rein, legen mir eine Handschelle an und sagen, für Essen ist gesorgt, Sie brauchen nicht außerhalb essen. Ja, und aus der Vernehmung sind 13 Tage geworden. Für nichts und wieder nichts. Man wollte mir eigentlich vorhalten, Zweckentfremdung von Wohnraum, so sind die Schweizer, Steuerhinterziehung, ich habe mein Gewerbe in Essen angemeldet gehabt, Vorschubleistung zur Unzucht, weil die Geschäftsleute haben ja lediglich eine nette Dame zum Abendessen gebraucht. Vielleicht, wenn mehr draus geworden ist, kann ja sein, aber das stand dann nicht mehr bei mir. Ja, letztendlich, alles, was man mir vorgehalten hat, war null und nicht. Und nach 13 Tagen ging morgens um 8 Uhr die Tür auf, raus, haben sie mich mit einer grünen Minna, mit meinem Kollegen, an Handschellen nach Zürich zum Flughafen gefahren, die Handschelle losgemacht und dann das Einzige, was übergeblieben sind, 5 Jahre Einreiseverbot und haben mich noch beschimpft, weil ich wohl in Deutschland die Kripo und die Polizei alles unter hätte, es käme nur positive Rückmeldungen. Und das war eigentlich alles. Aber ja. Leider, Walti hat 7 Tage, glaube ich, 7 Tage hast gesessen.
7 Tage, ja, das muss man alles erlebt haben. Ja, alle Leute erleben das nicht, glaube ich. Aber ich konnte ja nichts dafür, weil er hat ja das mit meinem Angestellten gemacht. Er hat mir natürlich auch nichts gesagt, weil ich habe damals 600 Leute gehabt. Ich konnte nicht auf alle aufpassen. Und dann am Morgen gehe ich mit meinem Sohn da am See entlang, wo 30er-Zone ist und Fahrverbot. Kommt die Polizei hinter mir her, gell? Kenne ja die alle, war ja mit allen per Du. Da habe ich gesagt, du, aber ihr wisst doch, dass ich hier durchfahren darf. Sagt, fahren darfst du schon, aber dich nehmen wir mit. Da haben sie mich nach Zürich transportiert und da war ich halt eine Woche da, gell?
Ja, ich meine, ich hatte dann auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Da habe ich gedacht, wie kriegst du das jetzt wieder auf die Reihe mit dem Walti? Dann wollte ich dem Walti wirklich eine Entschädigung zahlen. Und da hat er gesagt, nein, war schon in Ordnung. War eine ganz neue Erfahrung für mich. Das so war der Walti, wirklich, ja.
Der Clou kommt jetzt noch, gell? Ich habe dann pro Tag eine Entschädigung bekommen von 200 Franken.
Ja, wollte ich ja sagen, du hast eine Entschädigung noch gekriegt.
7 Tage, 200 Franken. Und seitdem weiß ich, wie viel wert ich bin für Steueramt, oder? Immer wenn ich die Steuer ausfüllen muss, sage ich, ja, der Staat hat mir gesagt, ich bin 200 Franken wert, also verdiene ich nicht mehr.
Du hast es eben so einfließen lassen, 600 Mitarbeiter. Du hattest alleine schon in deinem Rennstall 450 Mitarbeiter.
Wir haben ja damals Formel 1 gehabt, genau, in Italien, da weißt du, wie viele Leute. Dann haben wir ein Team gehabt in Gundelfingen, dann haben wir ein Team gehabt in Japan und haben ein Team gehabt in Florida. Und Instanz natürlich, kannst du selber ausrechnen, oder wie viele Leute das waren. Also 500 waren sicher, irgendwo zwischen 500 und 600, können auch 650 gewesen sein, weil ich war nicht immer in Maranello. Da haben sie ja die Formel 1 gemacht in Italien.
Also du warst tatsächlich einer damals, glaube ich, der größte Privatrennstall der Welt, oder?
Oh, darauf bin ich nicht stolz.
Aber du hast, kann man schon mal applaudieren. Wir haben eine Sache noch, da müssen wir mal 2 Fotos weitermachen. Schau mal hier, das war deine Entschädigung, oder?
Das war für die Knastgeschichte. Ja, man muss noch dazu sagen, der Amerikaner durfte bei mir in Le Mans gratis fahren. Er war zwar 10 Sekunden langsamer. Und er hat gesagt, dafür fährst du mit mir für 24 Stunden Daytona. 10 Tage vorher hat er gesagt, Coca-Cola war der Sponsor. Nichts, der Brun darf nicht in ein Coca-Cola-Auto. Der war in Zürich im Gefängnis. Ja, und dann hat der Harald, wie er halt ist, glaub, hat er gesagt, Walti, ich bin eigentlich mitschuldig an dem ganzen Zeugs. Glaub. Du fährst dieses Auto. Das bin ich dann gefahren. In Daytona.
Kannst dich erinnern?
Ja, ja,
auf nicht jeden sehr Fall. Lange, gell?
Nein, nee, nicht lange. Aber das Beste war, wie der Preston hin, nachdem entschieden war, dass der Schaden irreparabel war, hat ihm postwendend den Scheck wiedergegeben, was in der Rennerei eigentlich nicht so üblich ist, weil da laufen auch viele graue Mäuse rum. Ich sag, drück mich jetzt mal höflich aus. Und da muss ich sagen, das war völlig in Ordnung. Muss ich sagen. Mit dem Auto habe ich übrigens 4 IMSA-Läufe gewonnen. Das ist von Andial Racing. Ein extremes Rohrrahmenauto. Sowas Ähnliches steht da hinten auf der rechten Seite. Und dieses Auto war genial. Es war aerodynamisch. Es war nicht ganz ungefährlich, aber brutal schnell. Dieses Auto. Wir haben Pole Position Daytona gefahren. Ich habe Elkhart Lake gewonnen. Noch 3 weitere Läufe. Viele WM-Punkte eingefahren auf dem Auto. Also das war schon eine Granate, dieses Auto.
Wo wir gerade in Amerika sind, da sagt man ja auch, dass also die Hälfte der Rennen von Drogengeldern bezahlt wurden, oder? Da bist du auch das ein oder andere Mal schon noch kontrolliert worden.
Ja, das ist aber meiner Blauäugigkeit geschuldet. Ich war ja auch 2-mal im Knast, leider. Also ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Wie wir Rennfahrer alle sind, wenn wir schöne Angebote kriegen, in Amerika in der IMSA fahren mit dem Rolf Stommelen in den 70er, 80er Jahren zusammen, speziell die 80er Jahre, da waren Jean-Paul Junior, Senior, die Whittington-Brüder und ich kriegte ein tolles Angebot in Daytona, Miami 500 zu fahren. Ich wurde in Fort Lauderdale mit einem Rolls-Royce Corniche oder einem Bentley abgeholt. Ich denke, oh, das fängt da schon gut an. Kommen ins Hotel, eine komplette Etage für uns mit eigener Security, mit allen drum und dran. Heute ist ja alles verjährt. Es gab mal direkt $20.000 plus $5.000 Reisekosten vorneweg. Hab ich gedacht, fängt ja schon mal alles gut an. Alles sehr fair. 2 Rennautos, Lola T600, kein einziger Aufkleber auf dem Auto. Gut. Aber zum Fahren bin ich leider gar nicht gekommen. Am anderen Morgen um 6.05 Uhr klopft's an der Tür. FBI, Bundespolizei, Drogenhund, das komplette Programm. Da in der Ecke, ich hatte nur eine Unterhose an, hinstellen, alles nicht bewegen. Wo sind ihre Sachen? Haben die alles nachgeguckt? Und ich hatte in meiner Renntasche, in der Tüte, 2x 250 Gramm weißes Pulver. Aber keine Drogen, sondern das war so ein Katalytgetränk für was sehr salzhaltig war, was ich mir mit Wasser gemischt habe und habe das getrunken, weil wir ja pro Stunde im Rennen, in Amerika war es immer sehr heiß, 1,5-2 Liter Flüssigkeit verloren haben. Und die FBI-Leute, solche Sterne in den Augen, den Schnüffelhund, alles hingehalten. Gerochen, nix. Der Nächste. Den Schnüffelhund ausgetauscht, weil der angeblich müde war. Der Nächste, nicht dran. Alles wunderbar. Ja, das Einzige, wo ich sehr traurig drüber war, meine $25.000 haben sie konfisziert, weil die gemeint haben, das wäre aus illegalen Geldbeständen. Meine 2.000 deutsches Geld haben sie mir gelassen. Ende vom Lied. Ich konnte mir das Rennen Miami 500 angucken und konnte ohne Rennen wieder nach Hause fahren. Mit einer Erfahrung reicher. Da war ich aber nicht eingesperrt. Beim zweiten Rennen habe ich auch aus Versehen für einen Drogendealer gefahren. Und da haben sie mich leider 7 Stunden eingesperrt. Aber dann mich auch wieder entlassen, nachdem alles recherchiert worden ist. Die deutschen Behörden haben sich ausgetauscht mit den amerikanischen durch die Zeitumstellungen. Und da konnte ich auch wieder gehen. Aber da haben sie auch meine Dollars auch alles wieder konfisziert. Also ich bin 2-mal mit leeren Händen und ohne Rennen nach Hause gekommen.
Und nicht mal Drogen gehabt, Mensch, das ist ja wirklich arme Schwein.
Aber so war es damals. Die gesamte IMSA, ich würde sagen, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu legen, 50%, 60%, 65% waren Drogendealer. Ohne Wenn und Aber.
Unglaublich.
Aber waren alle sehr großzügig, muss ich auch sagen.
Apropos großzügig, das warst du auch, Walti. Du bist dann 1986 Sportwagen-Weltmeister geworden. Tatsächlich als erstes Privatteam Sportwagen-Weltmeister. In Japan, du warst beim größten Triumph auch nicht dabei. Bist du zu Hause geblieben, lieber?
Ja, ich habe ja vorher meine Arbeit geleistet und habe den Jungs gute Autos gegeben. Wieso soll ich nach Japan gehen? Weil Japan ist immer so, ja, ich habe das nicht so geliebt. Und warum, kann ich dir auch gleich erzählen. Der Rheinisch, unser Teammanager, hat vergessen, in Fuji Zimmer zu bestellen. Gell? Und dann waren wir da halb am Berg oben, halb am Fujiyama oben, gell? Haben wir dann ein Zimmer gekriegt und sind wir abends um 9 Uhr dahergekommen, gell? Und haben die Zimmer bekommen und die haben uns auch noch etwas Nachtessen gegeben. Und wer das nicht weiß, ich könnte das gar nicht wissen, ich habe eine Spezialität, das ist Entlebucher Kaffee. Das ist ein bisschen Wasser, ein bisschen Zucker und Williams Birnenschnaps. Ja, und den haben wir immer in den Reifen versteckt. Alle Mechaniker und alle Sponsoren haben von dem Williams bekommen. Also Kaffee natürlich, Kaffee mit Williams. Und dann haben wir da so eine Runde getrunken und da waren die Mädchen, du kannst bei den Japanerinnen ja nicht sagen, wie alt sie sind, gell? Und dann haben die das immer hergerichtet und dann sind sie zu mir gekommen, ob sie auch probieren dürfen. Habe ich gesagt, ja, natürlich dürft ihr probieren, gell? Wie sie das probiert haben, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur eines, am Morgen ist der Chef gekommen und hat das ganze Team rausgeschmissen. Und hat gesagt, ihr wolltet unsere Mädchen verführen, gell? Dabei haben die selber gesoffen.
Also da muss ich noch eben ganz klein bisschen ausholen. Walti, wir hatten immer ein Teamhotel. Oft bin ich mit, obwohl ich ja gegen Walti dann gefahren bin, wir waren immer in einem Hotel, sind geflogen und Walti hatte immer ein tolles Hotel. Ich glaube, da waren 160, 180 Etagen. Jedenfalls, wie der Walti schon beschrieben hat, der erste Abend ging es immer sehr, sehr locker zusammen. Natürlich auch durch die Zeitumstellung und alles drum und dran. Wir haben uns angepasst. Und dann hatten wir einen Renningenieur, Rudi Walch, erinnere dich dran. Und jeder hatte so seine Macken. Ob es Stuck war, egal, ob Stefan, egal, wie sei. Jeder hatte irgendwann eine Idee. Dann sind wir hergegangen und nahmen den Renningenieur, der schon eigentlich klinisch tot war, nackert ausgezogen, haben den in den Fahrstuhl geschoben und haben auf alle Etagen gedrückt. Mitten in der Und dann müsst ihr euch vorstellen, von den Japanern die Augen von den Mädels und den Kerls, die wurden viereckig anstatt Schlitzaugen. Und dann ein nackter Typ im Fahrstuhl rauf und runter. Und da sind wir einen anderen Morgen alle komplett aus dem Hotel rausgeflogen. Also das sind so die Geschichten, ja, die das Leben schreibt. Ja, man hat viel Blödsinn. Und also ich muss sagen, ich möchte keinen einzigen Tag missen, den ich in den 50 Jahren Motorsport erlebt habe, wirklich. Bis auf ein paar tragische Unfälle, ja, ja, wirklich.
Man munkelt, der Pauli ist heute sogar hier. Bin mir nicht ganz sicher, ich habe noch nicht gesehen.
Ist er? Ich glaube, der hätte sich schon gemeldet. Rudi, bist du im Hause? Steh auf.
Nee, Rudi ist er doch nicht da. Nein. Okay, alles klar. Walti, also ich wollte eigentlich sagen, ihr seid Sportwagen-Weltmeister geworden. Du warst nicht dabei, aus den eben genannten Gründen, weil es in Japan war. Und dann hast du gesagt, was kann dann noch kommen? Formel 1, hat man dir eingeredet. Wie bist du an dieses Team gekommen?
Ja, ich habe ja gute Sponsoren gehabt, immer sehr gute. Sportwagen, habe fast alle selber geholt. Und die haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? Oder jetzt sind wir Weltmeister, also gehen wir in die Formel 1. Und wie ich halt bin, habe ich gesagt, ja, wir können es ja mal probieren. Hab dann, das war ja das alte Alpha-Team von Maranello, Alpha Brabham damals. Und die haben eigentlich aufgehört und da habe ich die wieder zum Leben erweckt. Und wir haben ja auch Sponsoren gehabt, sehr gute. Saudis, sie schulden mir heute nur noch 38 Millionen Dollar. Sie haben einfach vergessen zu bezahlen.
Das kann schon mal passieren. Wer wollte damals den Motor abliefern?
Also liefern. Mein Sohn sitzt da drüben und der Sohn von Piech, die gingen zusammen in die gleiche Schule in Kastanienbaum bei mir in der Schweiz. Frau Porsche wohnt ja heute noch dort. Und dann hat er mir den Motor versprochen. Audi hat einen fix fertigen Motor.
Audi. Nur
leider hat er ihn auch nicht geliefert. Die Japaner haben das Geld nicht geliefert, die Saudis und der Piech hat vergessen, mir den Motor zu geben. Und dann habe ich halt alle meine Häuser verkauft und meine Rennautos verkauft und ja, dann war ich halt ungefähr 20 Millionen unter Null und die habe ich halt dann wieder aufgearbeitet. Mit 70 war ich wieder clear.
So. Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, wollen wir mal gucken, ob Audi diesmal liefert, wenn sie in die Formel 1 gehen wollen. Hier sieht man die Teampräsentation damals, 1988, Euro Brun. Tolles Auto, was ihr da hingebaut habt. Was ist hier? Einmal ist es sogar gefahren. Aber ihr wart natürlich jetzt nicht so erfolgreich.
Ich bin nie da drin gewesen. Aber wir waren in Monaco an dritter Stelle mit dem Auto. Das war gar nicht so schlecht. Und drei Runden vor Schluss hat der Laurin in die Leitplanke gegeben. Das war dann halt so, habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss, glaube ich. Ja, sonst hätte ich noch Häuser erfinden müssen, die ich verkaufen kann, weißt
du. Schrecklich. Aber eine Sache, was ein bisschen parallel lief, also du bist dann ja auch noch Sportwagen gefahren, bevor das mit der Formel 1 bergab ging. 3 Jahre hast du insgesamt Formel 1 gemacht, oder?
3 Jahre, 88, 89, 90, ja.
Genau, und um mal ungefähr einen Eindruck davon zu bekommen, wie groß das Team Brun damals war, dann haben wir hier ein Foto, Le Mans 1989. Das hat noch kein Werk bis jetzt auf die Räder gestellt. Mit 5 Autos wartet ihr am Start. Schaut euch das an. Also ich finde, das Bild ist wirklich so beeindruckend.
Dankeschön. Ja, und die waren alle bezahlt. Das waren alles meine Autos.
Das war das weltweit größte Privatteam.
Ja.
Ja, mit so viel Autos ist kein Werk, kein einziges Werk an den Start gegangen wie wir. Ich bin hier auf der linken Seite hier mit dem gelben Auto. Wir haben für die Japaner gefahren und muss sagen, also in dem Brun-Team, es wurde viel gelacht, es wurde auch ernsthaft gearbeitet, sonst wären wir nicht so erfolgreich gewesen. Aber solche Menschenmassen und so viel internationale Leute unter einen Hut kriegen und die alle bei Laune halten, also das ist schon wirklich was Größeres. Das ist nicht einfach. Der Jos Capito, der nachher kommt, der kann da auch ein Lied von singen, wenn man 12, 15 verschiedene Nationen unter einen Hut kriegt und die jeden Tag bei Laune halten und immer wieder neu motivieren muss. Das ist nicht einfach.
Also ich finde das hier Wahnsinn und ich war ja auch schon beim Peter Reinisch bei deinem Sportchef damals. Der hat also zu diesem Kapitel hat er gesagt, da ist der Chef durchgedreht. Die haben uns alle an den Kopf gefasst, haben gesagt, jetzt wird er verrückt. Mit 5 Autos Le Mans, das kann man nicht schaffen.
Ja, ich habe so viele Sponsoren gehabt und ich habe natürlich mit den Kommissären da von Le Mans, da ich wusste, wo die speisen und was die gerne haben und normalerweise bringst du nie 5 Autos. Vom gleichen Team da an den Start. Aber irgendwie, es war mein Stolz, dass ich das fertiggebracht habe.
Und du hast auch hin und wieder mal so privat, also so Paid-Driver gehabt, zum Beispiel auch den Sohn von Jean-Paul Belmondo, oder?
Ja, der war auch bei uns, ja.
Hat aber, ist dir noch ein bisschen was schuldig geblieben?
Nein, aber ich habe das Auto nicht rausgelassen, bis das Geld da war. Der Vater, Jean-Paul Belmondo, hat dann das Geld gebracht. Wir haben ja immer Mittwoch, Donnerstag Training, Freitag ist Ruhetag und Samstag. Und dann fürs Training ist Geld gekommen und fürs Rennen ist halt das Geld nicht gekommen. Da war aber Freitag, habe ich gesagt, das Auto war qualifiziert. Und dann habe ich gesagt, heute ist das Geld da, Freitag, und sonst bleibt das Auto in der Box. Dann ist halt das Geld wiedergekommen. Also ich habe nichts verloren da, aber gekämpft. Und das bin ich mich nicht gewohnt gewesen. Und wenn man denkt, Belmondo, also Entschuldigung, gell, ja, da denkst du nicht, dass das Geld nicht kommt.
Was hat eigentlich so ein Le Mans-Einsatz gekostet, wenn man bei dir da mitgefahren ist?
Es kommt immer darauf an, wie viel sie kaputt gemacht haben. Gell? Also wir haben damals 100.000 Franken verlangt für das Wochenende komplett. Da konnte man das Auto noch versichern, also nur die Karosserie natürlich, weil Motorgetriebe kannst du immer irgendwie retten.
Da war es aber günstig. Also ich kann euch eine kleine Story erzählen. 1987. Ich gewinne mit dem Hans Obermeier Wert Dritter in Le Mans und hatten eine Startplatzgarantie. Und da ich auch viel in Japan gefahren bin, haben die Japaner gesagt, groß besorg uns einen Startplatz. Wir wollen unbedingt in Le Mans fahren. Dann habe ich dem Hans Obermeier gesagt, pass auf, wir haben eine Nennung, zieh dein Auto zurück, wir kriegen $150,000 für den Startplatz. Und die fahren unter deiner Bewerbung. Nein, hat er gesagt, das kannst du nicht machen, das ist unseriös. Ich sag, mir brauchst du nur 50 für die Vermittlung geben, wenn der Deal zustande kommt. Und du hast 100 auf der Tasche und der Name Obermeier wird nach wie vor voll vertreten. Nein, lass mich drüber schlafen. Der Hans Obermeier war ja ein sehr, sehr solider, seriöser Mann. Typisch so ein Bauersohn. Aber erstmal mit den Summen, der wusste auch nicht so richtig, was in Le Mans damals bezahlt war, weil die Startplätze waren Gold wert. Damals war jeder, der, also man muss sich vorstellen, es waren 80 Bewerbungen und wenn ich richtig erinnere, 55 Startplätze wurden vergeben. Und da war natürlich der Startplatz oder 54 Gold wert. Ja, letztendlich habe ich ihn dazu überredet, wir haben den Startplatz verkauft an die Japaner. Ich bin im kommenden Jahr, habe mich nochmal an die Japaner verkauft, den Startplatz und der Nabe Obermeier. Und das war einer der fettesten Jahre, die ich in Le Mans erlebt habe. Ja.
Also ich hätte die 150 nicht bezahlt. Ja. Ja. Also mein Meeting in Le Mans hat mich gekostet, die Fahrt Le Mans und zurück mit den Kommissaren einen lustigen Abend machen. Hat vielleicht 5.000, 6.000 Franken gekostet. Das war mein Startplatz. Der hat nicht 150.000 gekostet.
Natürlich sollte einer vom Finanzamt hier sein, selbstverständlich alles versteuert, wie es sich gehört.
Die beiden Vers, versteuert und verjährt, unvergessen. So, hier sieht man dich nochmal. Das ist dein Wagen 89 in Le Mans. Und dann gibt's noch eine Situation, Walti, da musste dir Bernie Ecclestone mal Geld zahlen. Und zwar geht das um dieses Ding hier.
Aha, ja, der Bernie und ich waren ja eigentlich auch nicht gute Freunde, aber wir haben uns sehr gut verstanden. Und das ist ja in Montreal, Kanada. Da haben die ja so die Gullis. Und das war nicht mal zum Wasser entsorgen, sondern daneben ist ja so ein Ruderbecken. Das haben sie gebraucht für die Olympiade. Und da drin sind Kabel. Und vor uns ist ein Jaguar gefahren, der hat durch das den tollen Deckel gelupft, ist durch mein ganzes Auto geflogen.
Der Gullideckel.
Entschuldigung. Und hinter uns ist das zweite Brunauto gekommen, das ist auch abgeflogen, am Öl vom ersten. Und dann wollte niemand bezahlen. Da habe ich halt die Piste eingeklagt, habe den besten Anwalt genommen von Kanada. Und habe Formel-1-Rennen gesperrt. Habe gesagt, diese Strecke ist nicht sicher. Und habe recht bekommen. Und dann hat der Bernie angerufen und hat gesagt, Walti, morgen früh hast du 1 Million auf dem Konto und du ziehst sofort alles zurück. Das Geld war auf dem Konto und ich habe alles zurückgezogen. Aber ich habe nichts verdient dabei.
Zudem Unfall, wollte ich noch kurz was sagen. Der Jesus Parreira kommt vor mir aus der Boxe, voll getankt und ich hätte 1 oder 2 Runden später reinkommen müssen. Und auf einmal in der Anbremszone hat sich ein Kanaldeckel gelöst und zwar unsere Autos haben extremen Ground-Effekt gehabt und da haben sich wohl ein Kanaldeckel war wohl die Schweißnaht ein bisschen liederlich gemacht. Jedenfalls hat sich durch den Ground-Effekt der Kanaldeckel etwas gehoben. Die Autos waren sehr tief. Wir hatten vielleicht eine Bodenfreiheit von 10, 12 Millimeter. Und durch den vollen Tank, 100 Liter hatten wir damals, hat er sich den Tank aufgeschlitzt. Und dadurch ist dieses Feuer entstanden. Und ich war vielleicht 300 Meter dahinter und bin noch ausgewichen alles. Und dann war das Rennen abgebrochen. Gott sei Dank ist dem Jesus nichts passiert. Aber das ist danach nochmal weltweit auf Straßenkursen noch 2-3 Mal passiert. Und heute wird ein anderes Verfahren angewendet. Heute kann es nicht mehr passieren oder sollte nicht mehr passieren.
Sollte nicht mehr passieren, ist wieder passiert. Aber ich muss eines dazu sagen. Unsere Autos waren ja alle rechts gesteuert. Wenn er links gesteuert gewesen wäre, hätte es den Parreira mittendurch zerschnitten. Aber Gott sei Dank war es rechtsgesteuert. Das sieht man ja da immer noch da auf dem Bild.
Harald, und jetzt kommen wir mal zum Anfang deiner Karriere. Denn das ging nicht ganz so spektakulär los. Du bist ja eine Saison Porsche gefahren.
Da bin ich, ja.
Da bist du. Nein, also das war quasi dein erstes sozusagen Profijahr eigentlich, oder? Als Motorsportler.
Nein, Profijahr nicht, aber das war der Durchbruch zur Profikarriere. Da muss ich ganz klar sagen, in dem Jahr.
Wie ist es dazu gekommen? Also du bist vorher mal Porsche 911T gefahren?
Also folgendes, also erstes fangen wir mal damit an, warum ich die Startnummer 44 habe. Ich habe in allen Trainings- und Sichtungslehrgängen immer Pole Position gefahren. Und die Sportkommissare, die haben immer der Meinung gehabt, ich hätte beschissen. Aber das Auto war wirklich fast sauber. Ja, weil ich hatte anstatt eine blaue Zündspule eine rote verwendet. Und wir haben das Auto, also im Reglement stand, da muss man sehen, hier sind ja viele Fachleute drunter, Material darf nicht hinzugefügt werden und nicht weggelassen werden. Aber da der R5 ja von der Grosse her eine sehr hohe Seitenneigung hatte, nach rechts mit links, haben wir das Auto, bevor es überhaupt erste Mal auf der Rennstrecke war, komplett zerlegt und haben die Schweißnähte nachgearbeitet, um mehr Steifigkeit in das Auto reinzukriegen. Und mit der Begründung, das Auto hätte einmal auf der Seite gelegen, wieder neu aufgebaut, so stand es dann auch im Wagenpass, ordnungsgemäß wieder hingebaut, sodass uns keiner an den Karren fahren konnte. Und deshalb war die 44 und dann trotzdem hat man mich dann verbannt, anstatt die Nummer 1, die Nummer 44 habe ich gekriegt. Also ich muss sagen, ich war mein Leben lang in allen Bereichen immer ein bisschen grenzwertig unterwegs. Aber die Besten sind ja, die nie erwischt werden. Ja? Und so ging es auch mal. Jos Capito wird sicherlich nachher als Porsche-Chef ehemaliger auch noch da einiges zu sagen können. Und so begann meine Karriere und ich habe 7 Rennen in dem R5-Pokal gewonnen. Einmal bin ich disqualifiziert worden, wie soll ich mich ausdrücken, wegen zu ruppiger Fahrweise, hat man mir gesagt. Die Fahrer haben eine Unterschriftensammlung gemacht und ich würde zu grob mit ihnen oder zu rücksichtslos mit denen umgehen, waren die der Meinung. Dabei habe ich mich nur ab und zu angelehnt und man muss sich vorstellen, wir sind mit 56 PS unterwegs gewesen und da konnte man eh nicht viel zerreißen. Und ja, ich habe immer versucht, in dem Pulk immer in der Mitte zu fahren, wenn die rechts und links geschubbt hat. Ich konnte mich aber rechts und links immer anlehnen. Und so konnte ich nicht umkippen mit den Kisten. Und das ist dann auch während der Rennen, weil wir fuhren teilweise im Rahmen der damaligen DRM, Deutsche Rundstreckenmeisterschaft, dem Jochen Nerpasch aufgefallen. Und eigentlich hat ihm meine rustikale Fahrweise recht gut gefallen und hat mich eingeladen, am Ende 1974 auf dem schönen 3-Liter CSL in Mexiko und in den USA 2 Rennen zu fahren. Beim ersten Rennen konnte ich ihn noch nicht hundertprozentig überzeugen, weil Jochen Nerpasch war schon sehr, sehr schwierig. Aber beim zweiten Rennen habe ich mein Herz in alle Hände genommen und habe gebissen und gefightet und ja, am 26. Oktober 1974 kam die Belohnung und habe meine erste Unterschrift in der Preußenstraße unter einen BMW-Vertrag gesetzt.
Gratuliere. Hier in München geht alles los. Bei Jost Capito übrigens auch. Hat auch hier in München angefangen. Also nicht umsonst habe ich euch heute hier eingeladen. Wir müssen jetzt nochmal Bilder sehen. Harald, du hast mit dem R5 hast du auf einer abgesperrten Autobahn geübt und du hast natürlich genau gewusst, wann die Autos kippen, denn das war das Besondere beim ersten Rennen. Da sah das nämlich so aus, da sind mal Autos umgekippt, ohne dass Harald sie berührt hat. Das gab es nachher selten, aber bei dem Wagen, die 44 ist Harald ganz vorne.
Ihr seht schon die Kippneigung, die Wankneigung nach rechts und links. Und genau fahren die anderen mit dem Speed hinter mir her, nur die hatten nicht so viel Gefühl und jetzt geht's los. Ja.
Und da hat sich tatsächlich, in Hockenheim war das, hat sich ein Auto nach dem anderen überschlagen, sodass sie eigentlich diese ganze Rennserie schon am liebsten wieder eingestellt hätten.
Aber ihr glaubt nicht, was mir das PR gebracht hat. Ich war abends im Sportstudio mit allen drum und dran. Ich hatte einen Bekanntheitsgrad, weil die sind alle um mich rum umgekippt, aber ich habe die wirklich nicht berührt. Aber ich muss ein bisschen ausholen. Der Hintergrund war, mit den 56 Best, da schlafen die ja normal die Füße ein, da geht ja nichts vorwärts. Und dann habe ich mir auf einem neu gebauten Autobahnstück, was noch nicht freigegeben war, habe ich mir einen Straßen-R5 genommen und habe das Linksbremsen geübt, habe mir da so 20 Pylonen aufgestellt und dann am Wochenende oder so, wenn die Bauarbeiter nicht da waren, um auf der rechten Seite immer den Gasfuß so halb oder unten zu halten, ein bisschen Drehzahl zu haben, und mit links habe ich geübt, um ein Gefühl zu kriegen, um zu bremsen. Und das war ein kleiner Vorteil, speziell im Regen. Ich hatte rechts immer ein bisschen mehr Drehzahl und mit der linken Seite habe ich mir das Gefühl angeregt. Einmal habe ich mich auch böse vertan, weil da habe ich einen Schrecken gekriegt, zu fest auf die Bremse getreten und habe einen richtigen Abflug gemacht. Ist aber nur einmal passiert. Aber unterm Strich hat mir das sehr, sehr viel gebracht. Habe das natürlich keinem erzählt. Ne? Die haben immer nur gesagt, ja, bei dir gehen, du verarschst uns, da gehen ab und zu die Bremslichter auf. Dann habe ich nachher die Bremslichtbirnen rausgenommen. Und dann bin ich ohne gefahren. Ja, ja. Aber der Renault R5-Pokal, ihr müsst euch vorstellen, ich habe 1973 auf einem Porsche 911T angefangen und wollte auch nicht zurück auf den R5-Pokal. Dann kam aber in Essen auf der Motorshow ein sehr reicher Geschäftsmann, hat mir 15.000 Mark angeboten und hat gesagt, ich möchte gerne, dass du R5 für mich fährst. Mein Kollege hat eine Renault-Werkstatt und der möchte gerne, der ist sportbekloppt und der möchte gerne das Auto einsetzen. Da habe ich gesagt, der ist ja ein Schritt rückwärts, weil ich hatte schon Porsche gefahren und habe mich schon ein bisschen wichtig genommen. Und dann haben mir aber sehr viele Leute geraten, den R5-Pokal, der war neu geschaffen, zu fahren. Und das war auch goldrichtig. Ja, und daraus ist halt die Karriere entstanden. Wer weiß, wenn ich weiter den Porsche 911 gefahren wäre, da wäre ich vielleicht irgendwo ein guter Mittelfeld- oder Sportfahrer geworden. Aber dank BMW und Jochen Nerpasch hat es dann eine Profikarriere gegeben. Und dann 45 Jahre mit Spaß machen, Geld verdienen, da soll mir mal einer nachmachen. Das können auch nicht viele. Ne? Ja,
das stimmt. Nach dem ersten Rennen, der Wolfgang Schütz, der war nicht ganz so happy, oder?
Oh, da muss ich noch eine Geschichte erzählen. Also, ich gewinne das allererste Rennen und freue mich. Und fahre in Parc Fermé, nehme meinen Helm ab, lauf zu dem rüber, der steigt aus und sagt zu mir, Groß, du hast mir meinen Sieg geklaut, und schmiert mir ein. Und ich bin ja nun vom Wachstum nicht der Größte und war damals mit 62, 63 Kilo auch ein bisschen schmächtig, aber frech im Autofahren. Aber das hat mir nichts genutzt. Und dann für die folgenden Rennen habe ich mir einen Bodyguard angeschafft. Der war knapp 2 Meter groß, recht breit. Und wenn dann irgendwelche Gespräche aufgekommen sind, dann hat er für Ruhe gesorgt und ich hatte auch meine Ruhe. Hab aber im Parc Fermé erstmal immer meinen Helm aufgelassen, falls Gespräche aufgekommen sind. Und, ja.
Sag mal, hat nicht, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, hat dir nicht mal jemand, dein Bodyguard auch mal irgendwie ein Problem, technischen Defekt mit dem Auto gelöst?
Ja klar, so? In Mainz-Finden, da war ich auch im Knast. Da ist, ja, genau richtig, da passiert Folgendes, ich falle in Mainz-Finden im Rahmen der DM mit Radlagerschaden aus. Sitze im Auto und dann kommt der Mechaniker und sagt, Harald hat sie erledigt, Rad wackelt, Radlager hat sie erledigt. In dem Moment geht der Bodyguard nach vorne vor mein Auto und auf einmal fällt ein Kommissar um. Denke, weil ich wollte eigentlich in eine Werkstatt fahren, für mich war das Rennen erledigt. Ja, und der stand aber nicht mehr auf. Da bin ich ausgestiegen, in dem Moment kam schon, wir fuhren auf einem amerikanischen Flugplatz, schnappt den Bodyguard, ich, der im Auto war, und wir waren erstmal 2 Stunden weggesperrt, ohne ein Wort, ohne irgendwas, bis sich das dann rausgeklärt hat, dass ich wieder dann rauskam. Und mein Kollege hat 5 Jahre in Mainz-Finden Flugplatzverbot gekriegt. Also ich durfte ja immer weiterkommen, ich habe ja nichts gemacht. Aber jetzt stellt euch vor, ich habe nur gesehen, wie der umgefallen war, aber ich habe nicht gesehen, wie der dem eingescheuert hat. Ja, und da war das Thema erledigt. Also ich habe wirklich, ich bin oft zu Unrecht bestraft worden.
Und mit den großen, treu doofen Augen, würde ich fast sagen, hast du immer geguckt, also, wenn jemand kam und eine Frage hatte, oder?
Ich muss mal an der Stelle sagen, ich habe mein Leben lang sehr viele Sportstrafen gekriegt, wegen Beleidigungen, rüpelhaftes Benehmen im Fahrerlager oder auf der Rennstrecke und so Geschichten. Aber ich bin nicht einmal erwischt und bestraft worden in 50 Jahren wegen technischer Unzulänglichkeiten. Und da soll mir mal einer nachmachen. Das können auch nicht viele.
Bei den ganzen Sachen, die du da gemacht hast an den Autos. Hier war übrigens dein erster Überschlag, das war Hohe Acht auf Nürburgring 1975.
Wie kommst du denn an das Bild?
War aus dem Internet geklaut, wie alle anderen auch.
Ja, das war 1975. Ich muss ein bisschen ausholen, als frisch gebackener Werksfahrer, das Wort Physik hatte für mich überhaupt keine Bedeutung. Alles, was ich angepackt habe, ich bin gefahren wie ein Idiot. Alles oder nichts. Ob im Regen oder im Trocknen. Und jedenfalls schickt mein Teamchef mich noch mal raus beim 1000-Kilometer-Rennen, obwohl ich schon in der 5. Startreihe stand und bester Tourenwagen war, sagte Harald, 4. Startreihe ist besser. Ja, ist das Ende vom Lied. Bis zur Hohen Acht bin ich gekommen, habe mich dann dreimal überschlagen, bin dann aus dem Auto rausgelaufen, aber in die verkehrte Richtung, weil ich die Orientierung verloren hatte. Dann hat mich ein ONS, so ein Rettungstyp da eingefangen und hat dann in seinem Bericht geschrieben, ich wäre verwirrt und ich könnte für dieses Wochenende dann nicht mehr fahren. Ja, Ende vom Lied, bin ich dann mit dem Rettungswagen ins Fahrerlager gebracht worden und dann hatte ich 10-12 Minuten Zeit, mir was zu überlegen. Was erzählst du dem Martin Braungart, unser Entwicklungsingenieur bei BMW und dem Jochen Nerpasch, das waren meine wichtigsten Ansprechpartner. Belügst du die jetzt, erzählst du irgendwas oder sagst du die Wahrheit? 12 bis 15 Minuten hatte ich Zeit. Dann bin ich ins Fahrerlager gefahren. Die haben schon auf mich gewartet und haben mich gefragt, als erstes, der Martin Braungart, ist irgendwas gebrochen? Ich sage, nein, ich habe einen Fehler gemacht, ich war zu schnell. Ich hatte noch kurz vorher einen überholt, habe aber die Geschwindigkeit unterschätzt und eindeutig mein Fehler. Und ich glaube, die beiden, Martin Braungart und Jochen Nerpasch, waren so verblüfft über meine ehrliche Aussage. Und daraufhin hat der Martin Braungart in Amerika angerufen, das Reserveauto von Stuck, Chris Ehmen, ein ähnliches Auto wie da steht, kam dann sofort nach Deutschland. Mein Riesenvorteil war aber auch, dass ich zu dem Zeitpunkt in der deutschen Meisterschaft an zweiter Stelle lag. Kam sofort ein neues Auto und dann ging die Karriere richtig los. Ein nagelneues Werksauto. Vorher hatte ich so die Jahreswagen gekriegt, die auch sehr gut waren. Und so ging dann die Karriere ja noch etwas steiler vorwärts. Und dann diese Modelle, der 3 Liter CSL, ihr müsst euch vorstellen, von 56 PS von dem R5 auf 365, 370 PS, die hohen Lenkkräfte, die wahnsinnige Hitzeabstrahlung von Motorgetriebe in den Autos, das war schon eine Herausforderung. Ich habe trainiert, ich hatte wirklich eine tolle Kondition und das hat auch jeder honoriert, weil viele meiner Kollegen auch ein bisschen schlapp gemacht haben. Und das hat mich eigentlich durch die Fehler, die ich auch gemacht habe, haben die immer noch weiter an mich geglaubt, Gott sei Dank. Und ja, deshalb ist auch halbwegs was aus mir geworden, würde ich sagen.
Du hast auch, gleich kommen wir noch zu einer tollen Geschichte mit dem BMW Art Car, was du erlebt hast mit dem Frank Stella Auto, kennt auch wahrscheinlich jeder von euch, aber ich habe noch ein anderes Foto mitgebracht, das ist auch sensationell. Das hast du auch nur für den Sponsor eigentlich gemacht, das ist der Sprunghügel am Nürburgring.
Oh, und ja, ihr kennt mich ja jetzt alle ein bisschen, also ich war mein Leben lang ein bisschen verrückt und oft sehr grenzwertig unterwegs. Aber wenn ihr euch diese spektakulären Bilder anguckt, die haben die Fotografen an jede Agentur verkauft. Jede Agentur hat die Bilder mitgenommen, wie Automotoren, Sport oder so, Doppelseite überall. Und das war dann entsprechender Gegenwert für die Sponsoren. Und ja, so bin ich auch gefahren.
Aber dann bist du extra Anlauf genommen, dass du extra hochfliegst. Hast die Fotografen sagen, auch bestellt,
also,
oder?
Ihr müsst euch vorstellen, das ist vor dem Sprung Pflanzgarten 2 am Nürburgring. Ungefähr 200 Meter vorher, 300 Meter vorher habe ich schnell 5. Gang reingetan. Bin dann hier, links von hier aus rechts, über die Kante gefahren. Und so ist das Auto abgehoben. Und so habe ich die spektakulären Bilder produziert. Aber ich bin nie an der Stelle abgeflogen, muss ich sagen. Ist immer gut gegangen.
Spektakulär war auch dieses Auto hier. Also hier wird ein Zusammenschnitt, da sieht man nicht, wie du damit fährst, aber das ist das Frank Stella Auto von 1976. Frank Stella war der Künstler, der dieses BMW Art Car gemacht hat. Und das ist in Le Mans gefahren mit einem 3,2 Liter Turbomotor.
3,5er.
3,5er mit Peter Gregg und Brian Redman als Fahrer damals.
Also da gibt's auch eine schöne Geschichte. Wie viel Zeit haben wir hier noch? Ja, wir haben gleich Pause. Ja? Also, ihr müsst euch vorstellen, das war in meinem zweiten Jahr als BMW-Werksfahrer und beim BMW-Sportpokal hier in München, der ja bekanntlich immer Mitte Dezember ist, sagt auf einmal der Jochen Nerpasch zu mir: Ich habe mit meinen Leuten beschlossen, unter anderem, sie fahren morgen mit einem Auto von uns nach Paul Ricard, die BMW-Junioren Eddie Schiever, Manfred Winkelock, Marc Surer machen mit dem Gruppe 5 E21 Aerodynamiktest und sie sollen mit dem Stella-Auto Testfahrten machen. Spritverbräuche, Reifen und, und. Es war ja eine Riesenehre, als zweites Jahr dabei, mehr als Junior, obwohl ich ja schon etwas älter war, in dieses Auto anvertraut zu kriegen. Und das war ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Paul Rosche, der BMW Motorsport GmbH und dem Josef Schnitzer, der leider ein Jahr später tödlich verunglückt ist oder zwei Jahre später. Wann ist er verunglückt? 78 oder so ungefähr, ne? Ja, und jetzt geht's los. Ich fahre in Paul Ricard, ihr müsst euch vorstellen, auf der langen Geraden, die ist 1,6 Kilometer lang. Und aus wirtschaftlichen Gründen, was heute unmöglich war, haben wir mit der Formel 1 zusammen trainiert. Da kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass sowas damals überhaupt machbar war. Dann sind wir gefahren, mit 1,1 Ladedruck angefangen. Das entsprach ungefähr 650 PS. Ging schon gut vorwärts. Und bei 1,2 Ladedruck bin ich dann auf der Geraden an den Formel 1 Autos vorbeigefahren. Die sind so bei 320, 325 im Wind stehen geblieben, damals mit ihren 3 Liter Cosworth Motoren. Und da müsst ihr euch vorstellen, habe ich so verächtlich nach links rüber geguckt. Die haben blöd nach oben geguckt und wollten während der Pause unbedingt, da kamen James Hunt, ein Mario Andretti, ein Ronnie Patterson, der ja auch Werksfahrer war. Da kam, jeder hat sich die Klinke in der Hand gegeben und wollte unter der Haube gucken, was da drin war. Denn er hat der Rosche gesagt und so, ging nicht. Um das jetzt etwas abzukürzen, ich könnte eine Stunde darüber erzählen. Also ich habe weiter Tests gefahren, aber die Spritverbräuche, die waren böse. Nach 45 Minuten, 50 Minuten habe ich 120 Liter Sprit verbrannt. Das war unglaublich. Aber der Koffer, der hat angeschoben ohne Ende. Es hat eine Riesenfreude gemacht. Und dann, nach einer Mittagspause, vergesse ich nie, sagt der Sepp Schnitzer und der Paul Rosche zusammen, so, wir machen jetzt Le Mans Qualifying. Du kriegst 50 Liter Sprit, eine Einfahrtrunde und zwei Runden, 1,35 Ladedruck. Das entsprach ungefähr 800, 830 PS. Es war relativ kühl. Ja, demnach der erste Gang war auf 130 ausgelegt. Ich komme langsam von der Einführungsrunde zurück. Vor den Augen von allen Mechanikern, vor Schnitzer, vor Paul Rosche, erste, zweite Gang. Ich habe mich selbst erschrocken über das Höllendrehmoment. Da ist die komplette Hinterachse hinten aus der Bodengruppe rausgerissen. Ich bin rechts abgebaut in die Mauer und das war's dann erstmal. Dann haben wir das Auto, anschließend ist dann fertig gemacht worden, verstärkter Unterboden, nochmal aus Marketinggründen in Le Mans eingesetzt worden. Aber das Auto hat auch vorne unter der ersten 5 mitgefahren, aber wir haben pro Stunde ungefähr, ja, wir sind nach 45 Minuten, haben wir 120 Liter Sprit verbrannt. Es war eine Marketingmaßnahme, aber wie die gestanden, ich, der kleine Harald Groß und die Weltmeister alle um mich rum und haben mich alle ehrfürchtig angeguckt. Aber das war schon eine gute Nummer für mich, da muss ich sagen, da zähre ich mein Leben lang von, dass die Burschen alle um mich rum waren und haben mit Großachtung von dem Auto gesprochen. Aber für mich, muss ich sagen, also eine wahnsinnige Erfahrung.
Das Auto hat, glaube ich, in Le Mans 28 Runden durchgehalten. Dann war der Spaß auch da vorbei. Ne?
Von der Marketingseite her gut, aber wenn man in der heutigen Zeit, ich glaube, die Grünen würden auf uns schießen, wenn die wissen, was der an Sprit gesoffen hat. Aber überhaupt dieses Auto zu bauen, und ich muss euch sagen, dieses Auto konnten wirklich nicht viele Leute fahren. Es waren mehrere Leute vorgesehen, die haben alle dankend abgelehnt, weil die Hitzeabstrahlung im Cockpit, die war so brutal. Die Auspuffanlage hochgelegt, die Hitze von der Getriebeabschaltung vom Motorraum vorne. Das Auto zu fahren war die Hölle, muss ich wirklich sagen. Aber für mich war es eine Riesenehre, in dem Auto Platz nehmen zu dürfen, muss ich wirklich sagen.
Und die Hölle hast du auch erlebt mit einem Auto tatsächlich, wo du als einziges Mal in deiner Karriere gesagt hast, Leute, geht's auch mit ein bisschen weniger Leistung. Und das ist dieses hier. Nicht dieses hier?
Das war der Sportwagen.
Nee, einer geht weiter. Das hier ist es. Richtig hochauflösendes Foto gefunden.
Also vielleicht die harten Insider, sind einige da, habe ich gesehen. Dieses Auto ist hier im Untergrund, im Umfeld von München. Genau. Wie heißt das Dorf noch, wo der Hermann Topczyk herkommt? Rosenheim. In Rosenheim ist der bei Nacht und Nebel gebaut worden. Es war ein ehemaliges Formel-2-Chassis von dem Peter Stürz, der ist jetzt leider auch schon 20er tot, glaube ich. Und der Paul Rosche hatte unten im Keller noch einige Formel-1-Motoren liegen. Und die sollen doch mal irgendwann verwendet werden, ehe Schimmel ansetzt. Und sage ich jetzt mal übertrieben. Und dann haben wir eine Gruppe altgedienter Formel-1-Leute, hat der Paul motiviert. Der Hermann Topczyk hat, glaube ich, damals 50.000 Mark dabei getan. Ein bisschen Sponsoring und ich weiß nicht, wo die anderen Gelder hergekommen sind für die Entwicklung. Und dann können sich die alten Insider vielleicht noch erinnern, der damalige Weltmeisterschaftsmotor von dem Piquet, der Vierzylinder Formel-1-Motor, wurde dann nach England verkauft an das Team Eros, durfte aber nicht mehr BMW heißen, sondern Megatron. Und davon standen noch 6 oder 7 Motoren unten irgendwo in Garching im Keller oder irgendwo bei dem Motorsport, weiß ich nicht. Und dass die da so vor sich hingammelten, das wollte der Paul auch nicht hinnehmen, weil das war ja Paul sein Baby. Also ist das Auto gebaut worden. Ich fuhr zu dem Zeitpunkt immer kreuz und quer in der Weltgeschichte rum, Sportwagen. Und dann hat man mich gefragt, ob ich mich bereit erklären würde, an diesem Projekt mitzumachen. Aber sie hätten kein Geld. Das spielt keine Rolle. Das Projekt mit euch arbeiten zu dürfen, mache ich sehr, sehr gerne. Ich zahle meine Reisekosten selbst, Hotel, alles spielt keine Rolle. Aber in diesem Projekt teilhaben zu dürfen, das war schon eine Riesenehre. Also haben wir das Projekt gemacht. Dann kam ein Rennen, Sat.1 Supercup. Da gab es unglaublich viel Preisgeld zu gewinnen. Der Uwe Mahler, der sitzt auch hier irgendwo. Ich glaube, der kann sich erinnern, es gab damals 180.000 Mark Preisgeldausschüttung. Deine Autos sind ja da auch gelaufen teilweise. Und jedenfalls kamen wir dann mit diesem Auto an den Start. Im Training bin ich in die zweite Startreihe gefahren und ich muss euch sagen, ich bin auf der Geraden an den Nissan, an den Jaguars, an den Toyotas, an den Porsches vorbeigefahren. Das war alles Kanonenfutter für mich. Nur die Getriebe durch dieses immense Drehmoment, die haben alle nur 200, 250 Kilometer gehalten, weil ein relativ kleines Getrachtgetriebe drin war und da sind die Zahnritzel verreckt. Und dann habe ich den Mechanikern gesagt, einmal in meinem Leben, Jungs, geht's auch mit ein bisschen weniger Leistung? Nee, haben die gesagt, der hat mechanische Einspritzung, die Kennfelder können wir nur auf den Prüfstand einstellen und so musste ich dann damit leben. Aber dass ich Teilhaber an diesem Projekt war, ist unvorstellbar. Die Beschleunigungsorgie, das war sensationell. Ihr müsst euch vorstellen, 890 Kilo, 1300 PS, das ist für jeden Rennfahrer eigentlich ein Traum, den man sich nicht kaufen kann. Aber es war sensationell. Dann habe ich aber morgens jetzt geht ja noch weiter. Dann morgens im Training habe ich gemerkt, so bei 10.500 Umdrehungen hatte ich Aussetzer. Also hat man mir den Benzindruck vielleicht ein bisschen zu stark erhöht. Der Start geht los, 100 Liter Sprit im Rücken. Und in der dritten Runde gucke ich in den Spiegel. Boah, Flammen ohne Ende. Und dann auf dem Flugplatz. Und ich wusste, das Auto war nicht versichert, dafür war gar keine Kohle da. Dann fahre ich an so einen ONS-Rettungswagen hin und bin aber zu schnell hingefahren, habe schnell einen Gang reingetan, bin zum nächsten gefahren. Da habe ich dann alles ordnungsgemäß gemacht, stehe. Und was ich nicht berücksichtigt habe auf so einem Flugplatz, der Wind ist umgeschlagen von hinten und ich saß voll in den Flammen drin. Sind die Bilder schon da? Ach so, ja, da. Da sitzt sie noch im Auto. Seht ihr eigentlich an meinem Nacken hinten, wie die Flammen reingekommen sind? Und es kam keiner, der mich aus dem Auto geholt hat. Da sind zwei von der ONS gekommen, die sind weggelaufen. Das ist auf einem Schwarz-Weiß-Film dokumentiert. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Leute, die das ganze Jahr den Winter üben, machen Rettungsübungen und lassen mich da im Auto. Und dann ist jemand gekommen im Innenfeld von Diepholz, der hat mich mit blanken Armen, scheinbar die Auflösung von den Bildern ist nicht so gut, der ist mit blanken Armen in die Flammen rein und hat mich aus dem Auto rausgezogen. Den habe ich auch bei meiner Abschiedsvorstellung 98 noch besonders geehrt. Und damit ist das Projekt dann leider auch gestorben. Aber diese Beschleunigungsorgie mit allem drum und dran, es war ein Traum. Der Sechszylinder-Turbomotor, der Vierventiler in dem Millimeter-Auto und das muss ich sagen, dank BMW, waren mit meine größten Highlights, die ich in meiner Karriere hatte.
Wirklich. Und du bist danach noch weitergefahren? Das war...
Ach so, ja, ihr seht ja, deshalb auf die Flammen noch hinten. Man hat ja damals, früher haben wir Jungs ja alle ein bisschen längere Haare gehabt. Und ich denke schon, wo kommt der Gestank her? Da hinten meine ganzen Haare waren angesenkt, weil ich musste ja noch anschließend DTM fahren. Und dann habe ich meinen Mechanikern gesagt, alles was stinkt und was angesenkt ist, alles abschneiden. Ende aus, Feierabend. Und ja, dann habe ich mich im Wohnmobil geduscht und dann anschließend bin ich nach DTM gefahren und bin einmal Vierter, einmal Sechster geworden. Das war ein schönes Wochenende, ja. Weil ich hatte ja keine Verletzungen. Ich hatte ja nichts. Ja. Aber alle haben gesagt, mein Gott, ob ich irgendwas mitgekriegt hätte oder ob ich verstört wäre. Ich sage, nein, ich habe gar nichts. Ist alles in Ordnung und alles Paletti und ja, auf geht's, weiter.
Weiter geht's hier auch gleich. Könnt ihr noch ein bisschen? Okay, alles klar, ja. Jos Capito, der steht auch schon in den Startlöchern. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause, eine Viertelstunde. Waldi, spielst du ein bisschen in der Pause?
Ja, ich weiß nicht, ob den Leuten meine Musik gefällt. Ja.
Also wir machen jetzt eine kurze Pause. Waldi macht ein bisschen Musik und dann treffen wir uns hier gleich wieder.
Ich spiele und ich hoffe, ihr trinkt einen auf mich. Ja, also für mich.
Während Walti im Hintergrund aufspielt, verabschiede ich mich für diese Woche und den zweiten Teil, den hört ihr hier dann ab nächsten Donnerstag. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund.
Ich weiß was, ich weiß das, ich weiß was dir fehlt. Ein Mann, der dir keine Märchen erzählt.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.